Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Konzerne gegen Kundinnen. Das Lamm fragt sich, wer für CO2-Emissionen zahlt.
In der letzten Folge haben wir über den Autobahnausbau gesprochen. Auch in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Autothema. Es geht jedoch nicht um Autofahrende auf National- und anderen Straßen, sondern um Autofahrende an der Zapfsäule. Es geht um Treibstoffimporteure, den Klimaschutz, das CO2-Gesetz, die Kompensationspflicht und die Frage, wer bezahlt wie viel für die Umweltschäden des Autofahrens. Die Schweiz verfügt über eines der dichtesten Tankstellennetze Europas. Es gibt gemäß Avenergy Suisse, dem Lobbyverband der Öl- und Gasindustrie, 3.379 Markentankstellen, wie etwa Avia, Ogrola, Rode Rüssel, BP, Migrol, Eni, Coop, Tamoil, Socar, Shell, um die allergrößten zu nennen. Daneben gibt es einige hundert sogenannte freie Tankstellen. Tankstellen, die nicht an eine große Mineralölgesellschaft gebunden sind. Der Erdöl-, Auto- und Wirtschaftslobby gelang es zwar bestens, eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen wie Benzin und Diesel zu sabotieren, nichtsdestotrotz wird der CO2-Ausstoß auch hierzulande berappt. Das CO2-Gesetz schreibt vor, dass jeder, der Treibstoffe wie Benzin oder Diesel in der Schweiz verkauft, die CO2-Emissionen, die beim Verbrennen dieser Treibstoffe entstehen, kompensiert. CO2-Emissionen kompensieren heißt wiederum, dass die Unternehmen für den verursachten Emissionsausstoß bezahlen, indem sie in Projekte investieren, die CO2 einsparen oder reduzieren helfen. Doch wie machen die Unternehmen das? Die Unternehmen erfüllen ihre Kompensationspflicht über eine Stiftung, die Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation, kurz CLIC. CLIC finanziert im Auftrag der Treibstoffbranche Projekte zur CO2-Reduktion. Die Stiftung wurde 2012 gegründet von der Erdölvereinigung, heute Avenergy Suisse. Der Präsident von CLIC ist Daniel Hofer, der gleichzeitig auch Präsident von Avenergy Suisse ist. Sehr praktisch, so lassen sich die Interessen der Treibstoffbranche in Personalunion vorantreiben. Doch wie geht Kompensieren konkret? Konkret beschafft CLIC Kompensationszertifikate und erhebt dafür von ihren Mitgliedern eine Gebühr. Die Gebühr ist quasi der Ablasshandel der Treibstoffbranche. Nur, wer bezahlt diese Gebühr tatsächlich? Shell oder die Autofahrerin? Diese Frage hat sich auch Umwelt-Naturwissenschaftlerin und Journalistin Alex Tiefenbacher gestellt. Mit der Unterstützung des Journafonds hat sie für das LAM und den Beobachter nach Antworten gesucht. Sie ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Alex Tiefenbacher, ich freue mich sehr, dass du da bist natürlich. Ich freue mich aber auch sehr, dass ich endlich in Folge 72 das Schlagwort bringen kann, das ich kenne seit wahrscheinlich 45 Jahren ungefähr. Und dieses Schlagwort ist die Melkkuh der Nation. Das waren schon in den 70er Jahren die Autofahrer, heute sind es auch die Autofahrerinnen. Jetzt hast du aber recherchiert, dass die vielleicht ja gar nicht nur von bösen Umweltgesetzen gemolken werden, die Melkkühe, sondern möglicherweise auch von ihren Freunden, nämlich von den Tankstellen. Es gibt eine Obergrenze von 5 Rappen pro Liter, die Treibstoffimporteure, also Tankstellen, für Klimakompensationen weitergeben dürfen an die Kundinnen, also die Autofahrerinnen. Jetzt meine erste Frage, halten sich diese guten Freunde die Tankstellen an die Obergrenze von 5 Rappen?
Ja, also ich glaube, das ist eher ein wenig eine falsche Vorstellung, dass die Tankstellen jetzt die Freundinnen von den Autofahrenden sind. Die Benzinpreise, die waren ja doch schon öfters etwas shady. Wegen dem Ukraine-Krieg sind die Ölpreise und damit dann auch die Benzinpreise ja stark angestiegen zum Beispiel. Und ein halbes Jahr später, da waren die Ölpreise wieder gesunken und die Benzinpreise zwar auch, aber nicht so stark wie die Ölpreise. Und schon damals wurde die Vermutung laut, dass die Treibstofffirmen, dass die da die Situation einfach ausnutzen, um noch mehr Gewinn zu machen. Und man hat damals von Übergewinnen und Kriegsgewinnen geredet. Aber du hast ja gefragt, ob sich die Treibstofffirmen an diese CO2-Kostendeckelung von 5 Rappen halten. Und ja, also ganz abschließend kann ich das noch nicht sagen, weil die Untersuchungen, die laufen jetzt noch. Und es ist auch immer gut, wenn man als Journalistin da ein bisschen vorsichtig ist. Man will ja keine Klage riskieren, aber man könnte es etwas so zusammenfassen. Also auf meine Fragen kam ein großes verdächtiges Schweigen zurück und ein paar widersprüchliche Antworten. Eine Treibstofffirma, die scheint sich auch einfach verplappert zu haben und musste dann so eine 180-Grad-Drehung hinlegen, kommunikativ. Und zudem ist das BAFU, also das Bundesamt für Umwelt, das ist im Moment auch dran, genau diese Frage zu prüfen und hat von den Treibstofffirmen noch zusätzliche Unterlagen angefordert.
Ja, Schweigen und widersprüchliche Aussagen. Jetzt denke ich mir, ja, 5 Rappen kann man weitergeben. Relativ eindeutige Aussage. Wieso herrscht denn da so ein Durcheinander bei den verschiedenen Treibstoffimporteuren?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Auf Anfang 2024, also auf Anfang dieses Jahres, hat Click das sogenannte Entgelt erhöht. Das ist so eine Gebühr, die Click an die Treibstofffirmen weiterverrechnet für die Beschaffung von den Kompensationszertifikaten, die sie brauchen. Und bis Ende 2023 verrechnete Click den Treibstoffimporteuren genau eben 5 Rappen, also genau gleich viel, wie sie weitergeben dürfen an den Zapfsäulen. Und seit Januar 2024 sind das jetzt 8 Rappen pro Liter. Das heißt, wir haben jetzt eine Differenz von 3 Rappen, also 8 minus 5, diese 3 Rappen, die müssten jetzt eigentlich die Treibstofffirmen selber bezahlen. Und mich hat jetzt interessiert, ob sie das auch machen. Und deshalb habe ich Anfang Jahr rund 30 Treibstoffimporteure gefragt, ob man jetzt damit rechnen muss, ob an den Zapfsäulen die Preise dann jetzt auch um 3 Rappen ansteigen. Und die Antwort auf diese Frage wäre eigentlich sehr einfach. Die wäre dann einfach nein, wird es nicht, weil wir dürfen nicht mehr als 5 Rappen weiterreichen. Aber die Treibstofffirmen haben da sehr ausweichend geantwortet oder eben auch gar nicht geantwortet. Und das ist bereits verdächtig. Ein paar haben schon geantwortet und diese Antworten waren dann auch sehr interessant. Zum Beispiel die AH Meier & Zie, das ist ein Treibstoffimporteur in Zürich, sind die. Die gehören zur Avia-Gruppe und die haben geschrieben, dass man das jetzt nicht so pauschal beantworten könne. Und als ich dann zurückgeschrieben habe, dass das schon auch verwunderlich sei, dass man das nicht sagen könne, weil man darf ja gar nicht mehr als 5 Rappen aufschlagen, da haben sie auch keine Antwort mehr gegeben. Am spannendsten fand ich schon die Antwort von der Migrol. Ich lese die mal vor. Der Aufschlag war von 5 auf 8 Rappen, schreiben die Migrol-Tankstellen, und dieser wurde dem Markt weitergegeben und ist in den aktuellen Säulenpreisen enthalten. Als ich ihnen dann aber geschrieben habe, dass man das ja gar nicht dürfe per CO2-Gesetz, dann haben sie eben eine Kehrtwendung hingelegt und geschrieben, dass man die Antwort wohl missverständlich auslegen könne. Man habe sich selbstverständlich ans CO2-Gesetz gehalten. Also so zusammenfassend, von den 30 Treibstofffirmen, die ich angeschrieben habe, hat nur Shell korrekt zurückgeschrieben. Und die haben eben gesagt, nein, weil wir dürfen nicht mehr als 5 Rappen per CO2-Gesetz und sonst kam ein großes verdächtiges Schweigen und eben die Migrol. Und das BAFU, das prüft jetzt auch gerade, ob sich die Tankstellen dran halten oder nicht.
Shell, schon immer der Stern am Himmel des korrekten Handelns. Was jetzt interessant ist für mich, ist, wie du schreibst, wie die verschiedenen politischen Parteien oder politischen Lager darauf reagieren. Linksgrün will, dass diese Deckelung angehoben wird, was ja heißen würde, dass jetzt Firmen, Treibstoffimporteure noch mehr auf die Privaten umwälzen könnten, Kosten weitergeben könnten. Hingegen die Bürgerlichen wollen unbedingt, dass es nicht mehr wird als diese 5 Rappen. Warum fährt Linksgrün diese Strategie? Hast du da eine Idee?
Ja, weil die 5 Rappen oder auch die 8 Rappen, das ist da generell immer noch viel zu tief. Also wenn man das vergleicht auf fossile Brennstoffe, das wäre dann zum Beispiel Heizöl oder auch Erdgas, das man in der Industrie einsetzt. Da gibt es ja die CO2-Lenkungsabgabe und die kostet im Moment 120 Franken. Das ist jetzt aber nicht pro Liter, sondern das ist pro Tonne CO2. Also wenn man den CO2-Preis auf Benzin mit dem CO2-Preis auf Heizöl vergleichen will, dann muss man das ja zuerst umrechnen. Und das hat ein Professor an der Uni Basel, Beat Hintermann, er ist Professor für öffentliche Finanzen an der Uni Basel, hat das gemacht und er sagt, Benzin wird 5 bis 6 Mal weniger besteuert als Brennstoffe. Also um auf denselben Preis zu kommen, müsste man bei Treibstoffen einen CO2-Aufschlag von 28 Rappen einführen. Und wir haben ja auch auf den 1. Januar gibt es ein neues CO2-Gesetz. Und da müssen die Treibstofffirmen auch einen größeren Anteil kompensieren. Und also es ist logisch, dass die Kosten und damit auch die Gebühren pro Liter Benzin hochgehen. Aber ja, du sprichst schon etwas Wichtiges an. Es geht hier um die Frage, wer wie viel bezahlen soll. Soll es vom Profit von den Konzernen weg oder sollen es die Konsumenten und Konsumentinnen bezahlen?
Auch Energy Suisse, der Verband der schweizerischen Mineralölimporteure, hat darauf eine glasklare Antwort. Auf die Ankündigung der Preiserhöhung letzten Jahres schreibt er in einer Medienmitteilung: Gemäß geltender CO2-Gesetzgebung dürfen die Kosten für die CO2-Kompensation nur bis zu einem Deckel von 5 Rappen pro Liter an die Kundschaft weitergegeben werden. Was allerdings geschieht, wenn die Kompensationskosten diesen Deckel überschreiten, ist bis anhin nicht geregelt. Bei über 6 Milliarden Liter Benzin und Diesel, die in der Schweiz jedes Jahr verkauft werden, resultiert ein Gesamtbetrag von rund 200 Millionen Franken. Aber Energy Suisse kommt zum Schluss: Es wäre vermessen anzunehmen, die Mineralölbranche, also Firmen wie Avia, Grola und Shell, könnten diese Differenz aus der eigenen Tasche bezahlen. Aber Energy Suisse fordert das Parlament auf, bei der Beratung des neuen CO2-Gesetzes Farbe zu bekennen und diese Preisschwelle zu justieren. Das überarbeitete CO2-Gesetz, das ab Januar 2025 in Kraft tritt, sieht nach wie vor einen Preisdeckel vor. Es heißt darin, der zulässige Kompensationsaufschlag auf Treibstoffe beträgt maximal 5 Rappen pro Liter. Beim Verkehrs- und Klimaminister Albert Rösti stößt die Branche jedoch auf offene Ohren. Vor seinem Amt als Bundesrat war er schließlich Präsident von Auto Schweiz. Der Tagesanzeiger enthüllt in einem soeben erschienenen Artikel, dass es der Branche gelungen ist, strenge Vorgaben zur CO2-Kompensation abzuwenden. Es fand ein Treffen statt zwischen Avenergy Suisse, Click und Bundesrat Albert Rösti sowie ein Treffen mit Vertretern des Bundesamtes für Umwelt. Sitzungsprotokolle fehlen. Trotzdem kann vermutet werden, dass dabei die Höhe des Kompensationssatzes runtergehandelt wurde. Nun gilt, dass die Treibstoffbranche 2025 lediglich 25% ihrer CO2-Emissionen kompensieren muss, 2030 dann 50%. Dabei können konstant 12% im Inland kompensiert werden. Nur der Auslandanteil wird jedes Jahr größer. Das ist unter anderem deshalb relevant, weil es im Inland viermal teurer ist, CO2 zu reduzieren. Click hat die Kompensationssätze für 2025 bis 2030 im Rahmen der geplanten Revision der CO2-Verordnung in ihrem Jahresbericht publiziert, noch bevor der Bundesrat diese überhaupt verabschiedet hat. Noch vor einem Jahr hat Click viel höhere Kompensationszahlungen befürchtet. Der Tagesanzeiger fragt sich: Hat der Bundesrat den Wunschzettel der Treibstofflobby erfüllt? Doch kommen wir nochmals zurück auf den Preisdeckel und auf die Frage, warum von links die Forderung nach einer Anhebung des Preisdeckels kommt.
Full Disclosure, ich bin seit 56 Jahren, habe ich keinen Führerschein. Bin Fahrradfahrer und Fußgänger, also aber selbst als Anti-Autofahrer scheint mir das ein bisschen ungeschickt, wie das die Linke macht und sagt, man muss diese Deckelung anheben, weil er irgendwie so mitschwingt, naja, wir sind immer für soziale Absicherung, außer wenn es um Verhalten geht, das wir jetzt missbilligen. Wie siehst du denn das, diese Taktik?
Ja, der Benzinpreis, ne, ist ein heikles Thema. Und also natürlich ist es einerseits etwas, das sehr sensibel sich auswirkt auf das Budget, das die Haushalte dann zur Verfügung haben. Aber andererseits muss, also der Benzinmotor, der muss einfach verschwinden. Da führt jetzt nichts mehr daran vorbei. Wenn wir die Zerstörung unserer Lebensgrundlage verhindern wollen, was ja hoffentlich alle wollen, und über den Preis lässt sich jetzt einfach schon sehr gut steuern, was nachgefragt wird. Und damit landet man dann eben in dieser Zwickmühle, die du angesprochen hast, dass Klimaschutz und die soziale Frage aufeinander prallen. Aber ich denke mir schon, die Lösung kann ja nicht sein, dass wir keinen Klimaschutz machen, weil es sich einige nicht leisten können. Dann müssen wir eben schauen, dass die Armen genug Geld haben, dass sie beim Klimaretten mitmachen können. Aber ja, ich finde schon auch, es wäre langsam ein bisschen an der Zeit, die Märchenstunde ein bisschen zu beenden und den Leuten auch klar zu sagen, hey, die Transformation, das wird kosten, da kommen wir in einem ersten Schritt nicht drum herum. Es kann sein, dass wir nach der Transformation tatsächlich in einer Welt ankommen, in der es besser ist, in der es uns allen besser geht, weil eben zum Beispiel die Luft dann nicht mehr so dreckig ist oder auch einfach, weil E-Autos, die sind eigentlich effizienter als ein Benzinmotor, aber zuerst einmal wird das Fahren eines Benziners teurer werden und das auch aus guten Gründen. Aber schlussendlich, ja, es klingt mega trivial, aber schlussendlich müssen wir schauen, dass alle reich genug sind, dass sie sich die Transformation leisten können. Da würde es dann eher um so Sachen gehen wie eine Erbschaftssteuer auf nationaler Ebene oder international dann darum, dass wir den globalen Süden bei der Dekarbonisierung unterstützen. Und dann finde ich auch, man muss es schon noch ein bisschen differenziert anschauen. weil all die Leute, die in der Schweiz einen dicken SUV fahren, und die Schweiz hat eine sehr hohe SUV-Dichte, also ich glaube eine der höchsten in Europa, die müssen mir jetzt nicht erzählen, dass sie sich den CO2-Aufschlag nicht leisten können. Weil wenn sie sparen müssten, dann hätten sie sich keinen so benzinfressenden SUV gekauft. Und wenn man den Blick noch ein bisschen mehr weitet, also weg von der Schweiz in andere Länder, dann finde ich, täte es den Leuten in der Schweiz schon auch gut, sich ein wenig mehr in Bescheidenheit und Demut zu üben. Und ja, es gibt wirklich arme Menschen in der Schweiz. Ich selber schaffe es auch oft nicht über 3'000 Franken im Monat. Und man soll die Leute unterstützen, aber manchmal hört es sich für mich ein bisschen so an, als würde gerade die ganze Schweiz am Hungertuch nagen. Und das ist jetzt ja wirklich nicht der Fall. Und das wird kosten, wie gesagt, die Transformation. Aber das wird für viele dann heißen, ja, dann kann man halt nur mal zweimal in den Urlaub fahren pro Jahr anstatt dreimal. Und ich finde, das ist dann auch okay, wenn wir dafür das Klima stabilisieren können und nicht damit rechnen müssen, jeden Sommer wöchentlich Schlammlawinen oder Hitzewarnungen zu kriegen.
Derselbe Professor Hintermann, den du schon zitiert hast, der kommt in deinem Text auch vor und der tritt eben dafür ein, für diese Erhöhung der Deckelung und die Erhöhung des Betrags, den die Importeure an die Konsumentinnen weitergeben können, weil er sagt, es braucht, um Verhalten zu ändern, ein Preissignal für Konsumentinnen. Dann frage ich mich aber, wenn es hier darum geht, dürfen sie alles oder einen Teil weitergeben, dann frage ich mich, braucht es denn kein Preissignal für die Importeure, für die Industrie?
Ich stimme auch nicht ganz überein mit Herrn Hintermann. Also ich glaube schon, die Konzerne brauchen ein Preissignal, weil die müssen sich ja auch bewegen. Mit einer Deckelung würde man hier das Preissignal wie aufteilen. Also man könnte auch argumentieren, dass das vielleicht sogar fair ist, weil man so die Kosten auf beiden Schultern verteilt. Aber dann müsste das ja schon auch höher sein. Also eben mit diesen 5 oder 8 Rappen, das genügt noch nicht, um wirklich ein Preissignal zu setzen. Vor allem, wenn man es dann auch noch halbiert oder auf verschiedenen Schultern verteilt. Wir müssten da eher bei diesen 28 Rappen sein. Und dann wären es ja 14 Rappen für beide Seiten. Der Nachteil ist, dass wenn man das so verteilt, dass das Preissignal dann auch an Stärke verliert. Also es wird schwächer, eben weil es aufgeteilt wird. Und das reduziert dann auch den Druck, dass man sich auf den Weg macht in Richtung Dekarbonisierung.
Wir haben ja vor 2 Wochen bereits eine Folge gehabt zum Thema Auto, genauer zum Ausbau von Autobahnen, wo ja demnächst darüber abgestimmt wird. Und Raphael Albisser von der WOTS hat hier relativ bedauernd den Satz gesagt zu dem Thema, ja, es gibt halt eben keine Lenkungsabgabe für Treibstoffe, die gibt es nur auf Brennstoffe, also auf Öl und Gas. Kannst du denn sagen, wie würde sich so eine Lenkungsabgabe auf Benzin voraussichtlich auswirken und wieso gibt es die nicht?
Was würde passieren, wenn wir auch so eine Lenkungsabgabe hätten auf Benzin? Also zuerst einmal würde das Benzin teurer werden. Eben laut der Berechnung von Professor Hintermann wären das dann 28 Rappen. Aber, und das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, die CO2-Abgabe, die wir auf Brennstoffe haben, das ist ja keine normale Steuer, sondern das ist eine Lenkungsabgabe. Das heißt, das Geld, das fließt schon in einem ersten Schritt mal zum Staat, aber dort bleibt es nicht, sondern es wird zurückverteilt an alle. Egal, ob du jetzt eine Ölheizung im Keller hast oder nicht. Es wird nicht ganz alles zurückverteilt, nur 2/3. 1/3 geht noch in Klimainvestitionen, aber 2/3 werden zurückverteilt. Das hat dann den Effekt, dass Leute, die kein Heizöl brauchen oder eben, wenn man das ausweiten würde auf Benzin und Diesel, auch Leute, die kein Auto fahren, die würden unter dem Strich würden die einen Gewinn machen. Denn die würden dann ja keine CO2-Abgabe einzahlen, aber sie würden nach demselben Muster Geld zurückkriegen wie alle anderen. Und also ganz einfach gesagt könnte man sagen, man würde so dann die belohnen, die zu Fuß gehen oder die Fahrrad fahren wie du. Und das hat dann auch so einen Effekt wieder im sozialen Bereich, weil arme Leute, die haben oft kein Auto, wenn sie in der Stadt wohnen oder wenn sie trotzdem auf ein Auto angewiesen sind, dann haben sie ein Auto, das wenig Benzin frisst, auch um Geld zu sparen. Und die Lenkungsabgabe, die ist dann indirekt, ist die dann auch eine Unterstützung für die armen Haushalte, von denen wir ja vorher auch geredet haben. Und eben die CO2-Abgabe, die würde bezüglich der sozialen Frage viel besser abschneiden als die Kompensationspflicht, die wir jetzt haben.
Ich bin froh, dass du nicht so direkt, aber irgendwie doch gesagt hast, dass die Fahrradfahrerinnen die wirklichen Melkkühe der Nation sind. Jetzt ist für mich ja noch die, gerade immer so diskutiert darum, wer soll wie viel zahlen, wie soll es verteilt werden, soll die Deckelung erhöht werden oder nicht. Da dann ist ja auch die Frage, wie das kontrolliert wird. Weil im Unterschied zu den Konsumentinnen können ja die Importeure wahrscheinlich gewisse Schlupflöcher beanspruchen, weil die Deckelung gilt ja nur für Mehrkosten wegen der Kompensationsabgabe. Das heißt, wenn man jetzt mehr aufschlägt an den Zapfsäulen, kann man sagen, ja, aber nur 5 Rappen von dem Aufschlag sind deswegen und der Rest ist wegen einem anderen Grund. Ist das so, wie ich böserweise vermutet? Gibt es da Schlupflöcher, die ausgenutzt werden können?
Ja, du sprichst schon einen zentralen Punkt an. Also die Migros, die hat uns ja dann eben auch zum Beispiel zurückgeschrieben, dass man im Januar tatsächlich 2x hochgegangen ist mit dem Preis. Aber die Migros hat dann auch geschrieben, dass diese Preiserhöhungen, die seien aber nicht wegen den Klickgebühren gewesen, obwohl das auch im Januar 2024 war. Die Migros hat dann gesagt, das sei wegen den Beschaffungspreisen für Benzin sei das gewesen. Und der Benzinpreis, der ist durchaus von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Also einerseits eben von so Abgaben oder Steuern, aber dann ist der Benzinpreis, der ist auch davon abhängig, wie viel Erdöl gefördert wird in der Welt und ist auch davon abhängig, was wir gerade für einen Wechselkurs haben zwischen Schweizer Franken und Dollar, weil der ganze Ölhandel, der geschieht in Dollar und am Schluss braucht man dann trotzdem einen Preis in Schweizer Franken und dann muss man das umrechnen. Also ist auch davon abhängig. Und dann ist es auch noch von so ein bisschen schrägen Sachen abhängig, wie zum Beispiel dem Wasserstand im Rhein, weil das ganze Öl, das kommt über den Rhein zu uns in Schiffen. Und wenn der Rhein wenig Wasser hat, dann können die Schiffe nicht so viel laden. Und wenn man nicht so viel laden kann pro Schiff, dann sind die Transportkosten höher. Wieso erkläre ich das alles? Weil die Treibstofffirmen, also die schreiben ja nicht hinter jede Preiserhöhung auch noch einen Grund. Die schreiben nicht hin, so jetzt sind wir 2 Rappen hoch, weil der Wasserstand runter ist im Rhein und jetzt sind wir 4 Rappen hoch, weil wir Krieg haben in der Ukraine und jetzt 3 Rappen wegen den Klickgebühren. Das machen die nicht. Und deshalb ist es mega schwierig nachzuweisen, wieso der Benzinpreis sich verändert hat. Und was man schon auch sagen muss noch, ist, dass das CO2-Gesetz, das ist da ziemlich schlecht konstruiert. Es gibt nämlich keine Sanktionen für den Fall, dass die Treibstofffirmen sich nicht an das Gesetz halten. Also es gibt zwar Sanktionen, falls sie zu wenig Kompensationszertifikate einkaufen, aber für den Fall, dass sie sich nicht an die Deckelung halten, also an diese 5 Rappen, da gibt es keine Sanktionen im Gesetz. Also im aktuellen Gesetz nicht, aber auch nicht in dem, was auf Anfang Jahr neu in Kraft treten wird.
Aber das heißt, als Autofahrer könnte ich jetzt herauslesen, ich muss auf jeden Fall was tun, um CO2-Ausstöße runterzubringen, weil wenn der Wasserstand im Rhein zu niedrig ist, dann habe ich bald überhaupt kein Benzin mehr.
Also finde ich ein gutes Beispiel, oder? Weil es wie zeigt, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen uns am Schluss nachher die Klimakrise wieder betreffen wird. Also der Benzinpreis wird wahrscheinlich auch hochgehen, weil es öfters im Sommer weniger Wasser im Rhein hat. Und das ist wie so nochmal eine indirekte Rückkopplung, die dann auch wieder kommt, ja.
Jetzt, wir haben ja gehört in diversen Antworten von dir jetzt eigentlich, dass es da verschiedene Ansichten gibt, dass sich Sachen zu widersprechen seien und dass die Kosten, die real berechnet werden, jetzt gar nicht an niemand, weder an die Autofahrer noch an die Treibstoffimporteure, weiterverrechnet werden. Ist denn dieses System bei den Treibstoffen mit den Kompensationsabgaben, ist das überhaupt, so wie es jetzt läuft, griffig umzusetzen oder braucht es da, was Treibstoffe betrifft, ein Umdenken, damit man diese CO2-Ziele überhaupt erreichen kann und damit man vielleicht auch dieses Dilemma zwischen, soll man die mehr belasten oder die mehr belasten, dass man das irgendwie auflösen kann?
Ja, ich würde hier auch gerne noch ein bisschen mehr öffnen, weil also das, was wir jetzt besprochen haben, das sind ja erst die Probleme, die beim allerletzten Schritt von dieser Kompensationspflicht passieren. Also wenn es darum geht, wer bezahlt jetzt für diese ganzen Kompensationsprojekte. Die Probleme fangen aber ja schon viel früher an, weil da geht es ja eben um diese Kompensationen. Und die standen ja in den letzten Monaten immer wieder in der Kritik. Auch heute ist wieder ein neuer Artikel gekommen bei der Republik. Da geht es um die Kompensationsprojekte in Thailand. Kürzlich ist auch eine wissenschaftliche Studie erschienen, die hat untersucht, wie viele dieser Zertifikate dann wirklich durch reale Emissionsreduktionen gedeckt sind. Also bei wie vielen von diesen Emissionskompensationszertifikaten dann wirklich auch Emissionsreduktionen dahinter stecken. Und das waren nur 16%.
Okay, ist aber auch keine unwichtige Frage, scheint mir.
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wenn am Schluss gar keine Emissionsreduktionen dahinter stecken, dann ist nur heiße Luft. Und Sie haben herausgefunden, 84% ist nur heiße Luft und sonst nichts. Und dann nimmt die Schweiz sich hier schon auch noch einiges raus. Also wir nehmen uns ja raus, dass wir einen grossen Teil von der eigenen Reduktionspflicht eben mit solchen Kompensationsprojekten ins Ausland verschieben. Weil, also wenn die CO2-Verordnung so in Kraft tritt, wie sie in der Vernehmlassung war, dann wollen wir 33% im Ausland machen von unseren Reduktionen. Und das macht keins unserer Nachbarländer. In der EU darf man das nicht. Da muss man alles auf dem eigenen Territorium machen. Und dieser Sonderweg der Schweiz, also das ist aus zwei Gründen ist das fragwürdig. Eben einerseits, ob das überhaupt das einhält, was es verspricht, ob da wirklich Reduktionen dahinter stehen und auch, ob das in dem Tempo passieren kann, wie wir es brauchen. Auch vor ein paar Tagen kam beim SRF ein Bericht, wo es um die Schweizer Kompensationsprojekte in Georgien ging. Und da ist die Kurzfassung, es geht einfach viel zu langsam. Also diese Projekte, die werden nicht so schnell CO2-Reduktionen liefern können, wie sie das müssten. Das zweite Problem ist, dass man sich schon auch fragen muss, ob das gerecht ist, was die Schweiz hier macht mit diesen Auslandprojekten. Weil die Schweiz, die verursacht bereits sehr viel Reduktionsarbeit im Ausland, einfach weil wir sehr viele Emissionen im Ausland verursachen. Wenn wir unseren Konsum anschauen, also wenn wir schauen, wie viel Emissionen wir mit unserem Konsum pro Person und Jahr verursachen, dann sind das 13 Tonnen CO2. Davon fallen aber nur rund 5 Tonnen in der Schweiz an. Also ein ganz, ganz großer Teil von den Emissionen, die wir durch unseren Konsum verursachen, die fallen irgendwo im Ausland an. Also ist ja auch logisch, weil unser Telefon wurde in China produziert, dann sind die Emissionen dann in China in die Luft gekommen und die Hose irgendwo in Bangladesch und da sind die Emissionen kamen dort raus.
Also das heißt, wir müssen von vornherein viel weniger kompensieren, als wir eigentlich verursachen.
Also das Problem ist, dass die Berechnungsmethoden vom Pariser Klimaabkommen, die beziehen sich auf die territorialen Emissionen, also auf diese 5 Tonnen, die wir im Inland haben. Also wenn die Schweiz sagt, wir wollen auf Netto Null bis 2050, dann meint sie damit nur, dass wir diese 5 Tonnen im Inland wegmachen wollen. Um die Tonnen, die wir im Ausland verursachen, da kümmern wir uns nicht. Gerade nicht mit diesen Auslandprojekten. Mit diesen Auslandprojekten machen wir eigentlich genau das Gegenteil. Also wir verschieben noch mehr Reduktionspflicht ins Ausland. Ich bin der Meinung, wir könnten schon solche Kompensationsprojekte im Ausland machen, aber dann für diese ganzen Tonnen, die wir im Ausland auch noch verursachen und nicht für die 5 Tonnen, die wir im Inland verursachen. Und auch hier fände ich die Lenkungsabgabe besser, weil in diesem Instrument, da gibt es keine Auslandprojekte und ich wäre ganz klar dafür, die CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel auszuweiten und die Kompensationspflicht dafür abzuschaffen.
Eine stinkende Lebenslüge, nennt die Wochenzeitung die Zeitidee der CO2-Kompensation. Kein anderes Land nutze dieses Instrument so stark wie die Schweiz. Im Kern geht es darum, CO2-Kompensation ist vor allem ein lukratives Geschäft. Mittlerweile gibt es genug Belege dafür, dass es tatsächlich nichts anderes ist als ein gutes Geschäft, geschmückt mit etwas Greenwashing. Prominent erwähnt ist im Zeitartikel die übliche Verdächtige, die Firma South Pole. South Pole entwickelt und finanziert nach eigenen Angaben Projekte auf der ganzen Welt, die, Zitat, Kohlenstoffemissionen reduzieren, die Artenvielfalt schützen und echten Mehrwert für lokale Gemeinschaften schaffen. In den Anfängen war South Pole in China sehr aktiv. China wurde zum wichtigsten Importland von CO2-Zertifikaten. Es ging um Projekte wie zum Beispiel chinesische Windkraftanlagen. China war und ist weltweit Vorreiter beim Ausbau erneuerbarer Energien. Nur, diese Anlagen wären so oder so gebaut worden, und zwar im Rahmen der 5-Jahrespläne der Kommunistischen Partei. Kompensiert hat die Schweiz mit ihrer Unterstützung genau gar nichts. China ist nicht auf das Geld aus der Schweiz angewiesen. Im von Alex Tiefenbacher erwähnten Artikel in der Republik geht es um Elektrobusse für die Millionenmetropole Bangkok. Doch anstatt das Klima zu schützen, verstrickt sich die Schweiz in einen Wirtschaftskrimi. Die Liste der Negativbeispiele ist so lang wie die Projekte, die man unter die Lupe nimmt. Zur Abwechslung mal einen echten Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen zu leisten, wäre dringend angebracht. Für einen solchen müssen auch die Konzerne, die mit klimatechnisch problematischen Technologien enorm viel Geld verdienen, empfindlich zur Kasse gebeten werden. Notwendige Verhaltensänderungen nur bei den KonsumentInnen erzwingen zu wollen, ist eine unfaire und nicht sehr effektive Strategie. Im jährlichen Klimaschutzindex ist die Schweiz soeben um 12 Plätze abgesackt. Gemessen an den Möglichkeiten der reichen Schweiz tut sie praktisch nichts gegen die Klimakrise. Mit einem Bundesrat wie Albert Rösti wird die Schweiz die Klimaziele nicht erreichen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.